Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet. Und danken dir, dass du ein Gott bist, der auch heute zu uns reden willst durch dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Reden, dass du alles Störende hinwegnimmst und dass du meinen Mund füllst, dass ich deine Ehre verkündige, dir zum Lobpreis. Amen. Der Predigttext für heute ist etwas länger, es ist aber eine für viele, denke ich, bekannte Geschichte, die von massiven Veränderungen spricht. Ich lese aus Apostelgeschichte 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe viel von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hier erschienen ist, dass du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend, stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Liebe Gemeinde, Gott ist einzigartig und jeder Mensch ist einzigartig. Auch die Art und Weise, wie der lebendige Gott, Schöpfer von uns Menschen, uns begegnet, ihm zu folgen und beruft, ist ebenso einzigartig. Und auch die Geschichte von Saulus, der auch den Namen Paulus trägt, gehört dazu. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus in Syrien. Dort gibt es viele Juden und unter diesen Juden sind auch solche, die diesen Jesus als den Messias, den Sohn Gottes, den gesalbten König der Juden anbeten. Paulus ist ein Kämpfer dieser neuen Lehre. Er steht dafür ein, die jüdische Lehre zu bewahren. Und dieser Jesus ist nun in aller Munde, doch in seinen Augen war Jesus ein Gotteslästerer. Das war auch der Grund, weswegen die Pharisäer und der hohe Priester persönlich dafür Sorge getragen hatte, dass dieser Jesus durch die Römer dem Kreuzestod ausgeliefert wird. Deswegen verfolgte Paulus Saulus diese Anhänger des sogenannten Neuen Weges, des Weges, so nannten sich die ersten Christen, die sich auf diesem Weg der Nachfolge von Jesus befanden. Es waren zunächst ausschließlich Juden. Paulus wird von Jesus zur Umkehr geführt. Seine Berufung, diese Umkehr auf der Straße nach Damaskus, die Berufung zum Völkerapostel für die Heiden, ist dramatisch und radikal. Und wir in der deutschen Sprache haben ja auch die Redewendung aufgenommen, wenn so eine radikale Veränderung zum Positiven führt, dass wir sagen, da ist einer vom Saulus zum Paulus geworden. Jesus stellt sich dem Paulus in den Weg. Warum verfolgst du mich? Paulus ist zunächst irritiert. Er weiß nicht, wer da mit ihm redet, und er fragt zurück: Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wer die Gemeinde von Jesus verfolgt, wird eines Tages erkennen, dass sein Handeln nicht gegen eine kleinere oder größere Gruppe von Christen gerichtet ist, sondern gegen den Herrn der Kirche, der Gemeinde selber, Jesus Christus. Und das gilt auch für alle, die sich dem Terror verschrieben haben, die Kirchen anzünden, die Christen verfolgen, ob es im Norden von Irak ist, in Syrien, in Frankreich, in Nordafrika, in Nordkorea. All diejenigen, die meinen, gegen die Christen anzugehen, werden eines Tages erkennen und erkennen müssen, dass sie Christus selber verfolgen, den auferstandenen und erhöhten Herrn. Das tröstet. Doch es ist eine Dramatik in der Gemeinde Jesu zu verzeichnen, die ich besonders bei Hananias erlebe. Für ihn bedeutete es doch geradezu, in die Höhle des Löwen zu gehen. Auch ihm begegnet Jesus. Dem Paulus auf der Straße nach Damaskus, um Christen gefangen zu nehmen. Hananias vielleicht in einer Stunde des Gebetes, wo er plötzlich eine Erscheinung hat. Und er vernimmt deutlich die Stimme von Jesus. Und der Befehl ist deutlich: Jesus sendet. Geh hin, mach dich auf in die Stadt, die gerade heißt, und such dort in dem Haus des Judas nach einem Saulus. Und ich kann mir vorstellen, dass dem Hananias die Knie weich wurden. Und als Jesus dann noch davon spricht, dass dieser Saulus aus Tarsus Tarsus kam, da wusste Hananias, das ist doch der, den wir den Schlechter nennen, der Terrorist, der hier jetzt in Damaskus sein soll. Hananias mag sich vielleicht zunächst gedacht haben, dass er sich verhört hat. Und er fragt nach. Doch dann folgt er der Stimme von Jesus. Er geht in das Haus und er sieht dort einen Mann, der erblindet ist. Er betet, vermutlich geschwächt, nach 3 Tagen Fasten, und sagt zu ihm: Lieber Bruder Saul, lieber Bruder Saul. Ein Mann, der noch vor kurzem, so lesen wir es in der Apostelgeschichte, Gefallen daran hatte, dass der Stephanus gesteinigt wurde. Als der Steinhagel auf diesen ersten Märtyrer der christlichen Kirche herabfuhr, da hatte Saulus Gefallen daran. Und diesem Menschen legt Hananias nun die Hände auf und sagt: Lieber Bruder Saul. Das ist das Großartige, wenn wir Menschen segnen, wenn die Hände aufgelegt werden, dass wir sie zu einem Dienst berufen bzw. befähigen, zu dem der Herr sie selber beauftragt hat. Der Name Jesus wird auf Saul gelegt und auf jeden, der gesegnet ist. Wir werden zu Segensträgern. Und das gilt auch für Caroline und auch für Ronja. Wenn sie nach Nizza und nach Spanien gehen, Gesegnete zu sein und Segensträger zu werden. Und Hananias ist Werkzeug in Gottes Hand, weil Jesus Paulus als ein Werkzeug auserwählt hat, den großen Völkerapostel. Dass der Name von Jesus nicht nur den Juden, sondern nun auch den Heiden bekannt gemacht wird. Oft haben die, die in den Dienst gerufen werden, Ausreden. Ich bin zu jung, wie ein Jeremia. Oder ein Mose, der sagte, ich kann noch nicht reden, lieber mein Bruder. Und manche mögen es so denken, wie es jemand einmal humorvoll ausgedrückt hat, hier bin ich Herr, sende meine Schwester. Was haben wir nicht alles für Ausreden, wenn es darum geht, wenn wir vielleicht einen Auftrag bekommen, wenn Jesus sich uns in den Weg stellt, wenn er uns senden möchte, wenn er zu uns redet, durch besondere Ereignisse, durch sein Wort oder durch seine Nachfolger. Wie reagieren wir, wenn jemand zu uns sagt, vielleicht aus der Kirchengemeinde, du, ich sehe in dir eine Begabung, bitte arbeite doch im Kindergottesdienst mit. Oder da sind handwerkliche Tätigkeiten in der Gemeinde in Bern noch zu tätigen. Der Eingangsbereich muss erneuert werden. Könntest du dir vorstellen, mit anzupacken? Im Missionsgebetskreis sind noch Plätze frei. Wäre doch schön, wenn der größer werden könnte. Oder vielleicht auf der Zeltstadt die Einladung, die für nächstes Jahr schon ausgesprochen ist. Bist du bereit, mitzumachen? Gebet. Paulus hat gebetet, Hananias hat Jesus in einer Erscheinung erlebt, vermutlich auch im Gebet. Gebet ist das, was Missionsarbeit weltweit mitträgt. Und deswegen ist es für uns auch als DMG so wichtig, dass wir unsere Missionare im Gebet begleiten und dass auch sie als Gemeinde sich mit daran beteiligen. Und dann werden und erleben wir Überraschungen. So hat es einmal Spurgeon gesagt, der große Evangelist Ende des 19. Jahrhunderts, wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann braucht er nur ihre Gebete zu erhören. Und vielleicht, dass Caroline und das Ronja gehen, mag auch vielleicht eine Antwort auf Gebete von jemand aus der Gemeinde sein. Caroline geht nach Spanien, Ronja nach Nizza. Ist das nicht irrsinnig, in so eine Stadt, wo so der Terror gewütet hat? Ist es irrsinnig für einen Hananias, nicht in ein Haus zu gehen, wo sich der Schlechter, der Saulus, der Terrorist befindet? Ich erwähnte es schon, wir waren für etliche Jahre in der Türkei und ich habe dort in dem christlichen Buchladen in Ankara gearbeitet und eines Tages klingelte das Telefon. Am anderen Ende war jemand, der fragte nach einer Bibel. Und ich sagte, kommen Sie vorbei. Er sagte, das geht nicht, ich sitze im Gefängnis. Und dann habe ich gesagt, ich werde versuchen, zu Ihnen zu kommen. Und so habe ich mich aufgemacht. Da waren schon ein bisschen schlottrige Knie da, in so ein türkisches Gefängnis zu gehen. Das macht man nicht alle Tage. Ich habe gebetet. Für mich ist es ein Wunder bis heute, dass ich dort reinkam, ohne dass ich überhaupt abgetastet wurde, dass ich nach Waffen oder dergleichen untersucht wurde. Ich konnte diese Bibel und andere christliche Bücher, die ich dabei hatte, ins Gefängnis zu diesem Mann bringen. Es braucht Mut, wenn der Herr uns sendet. Doch wie gut, dass wir beten dürfen für Ronja, für Caroline und für die vielen anderen, die vielleicht auch mit ein bisschen ängstlichen Gedanken einen neuen Schritt wagen, wenn so eine Veränderung ansteht. Vielleicht auch für die Eltern und Familie, jetzt das Kind ziehen zu lassen. Corrie ten Boom, die Holländerin, die das KZ überlebt hat, hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und vielleicht fragen Sie sich auch, wo möchte der Herr mich gebrauchen? Wo steht eine Veränderung an? Da sind die Flüchtlinge, die mir Sorgen oder vielleicht auch Angst bereiten. Doch mag uns der Herr vielleicht nicht gerade zu Ihnen schicken, wo unser Glaube auch auf die Probe gestellt wird? Denn Jesus nennt auch das Ziel des Auftrags, den er uns gibt. Mein Name soll zu den Menschen getragen werden. Dieser Auftrag, der besteht auch heute noch. Diesen Auftrag gilt es nachzukommen als Gemeinde. Und ich freue mich über die Gemeinde hier in Meinelstetten. Ich schaue mir in der Regel immer so die Webseiten, die Internetseiten an. Und ich freue mich besonders, wenn ich da sehe, da ist schon allein eine Rubrik Mission. Und wenn man die anklickt, dann merkt man Folgendes. Die Gemeinde Meinelstetten und Bernloch, deren Gemeindearbeit endet nicht am Ortsausgangsschild, sondern dass sie sich bewusst sind, unsere Gemeinde ist in Peru tätig, auf den Philippinen, in Israel, wo jetzt ein Brief, ein Gemeindebrief zu lesen war von einem aus ihrer Gemeinde, dass jemand mit der Liebenzeller Mission nach Afrika geht, mit der Marburger Mission, mit der DMG nach Spanien, nach Frankreich. Gemeinde will in die Welt getragen werden. Die Kirche muss nicht und darf nicht im Dorf bleiben. Sie muss hinein in die Welt. In den letzten Jahren hat sich etwas abgezeichnet, wo wir als Gemeinden hier in Deutschland und in der westlichen Welt fast gar nichts mitbekommen haben. Gott kann es sich leisten, dass er schwache Menschen auswählt und ein schwaches Volk auswählt, um seinen Namen in aller Welt bekannt zu machen. Vor über 30 Jahren wurde die philippinische Missionsbewegung ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon etwas gehört haben. Mittlerweile sind über 14 Millionen philippinische Gastarbeiter in 197 Ländern der Erde tätig. Und von diesen 14 Millionen verstehen sich 7% als evangelische Missionare. 7%. Sie können sich ausrechnen, was für eine große Zahl das ist. Und die sind vor allem in der islamischen Welt tätig. Einer unserer Missionare, der im Orient arbeitet, er sagte in Saudi-Arabien, da lernen fast alle Kinder Englisch mit philippinischem Akzent. Und sie lernen biblische Geschichten. Da ist auch ganz viel Not und Missbrauch bei diesen philippinischen Kindermädchen, die da arbeiten. Aber so baut Gott seine Gemeinde, so macht er seinen Namen bekannt. Und es erfordert Mut und kindlichen Glauben. Wie das eine Philippiner erlebt hat, wie eines Tages ihre Mutter, ihre arabische Hausmutter in Tränen aufgelöst war und diese Philippiner sie fragte, was ist los? Und diese Araberin sagte, mein Mann will mich verlassen. Und die Philippiner fragte, warum? Sie sind attraktiv, sie sind jung. Ich kann keine Kinder kriegen. Und da sagt diese Philippiner, dieses junge Kindermädchen, am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst und da werden wir für sie beten. Und in einem Jahr haben sie ein Kind. Und ein Jahr später kommt diese arabische Frau mit ihrem Mann in die Gemeinde, mit einem Kind auf dem Arm, weil diese Philippiner gesagt hat, und wenn sie dann ein Kind haben, dann gehört es dem Herrn. Diese philippinische Missionsbewegung ist für mich eine der größten Ereignisse, die wir momentan weltweit erleben. Das kommt nicht in den Nachrichten. Vor 2 Jahren war ich mit unserer jüngsten Tochter in Israel. Mittlerweile gibt es 50.000 philippinische Arbeitskräfte, die in Israel registriert arbeiten. Die Dunkelzahl ist vermutlich noch einiges höher. Was sie dort tun, Pflegedienst an alten und kranken Juden. So wie das hier in Deutschland vielleicht manche aus Polen oder aus Rumänien tun. Und viele von diesen Philippinas verstehen sich als Christen. Und was tun sie? Sie verkündigen diesen Juden von Jeschua, dem Messias. Ich war mit meiner Tochter in einem libanesischen Restaurant, als dieses Restaurant plötzlich geschmückt wurde. Und ich dachte, zunächst wird hier eine Hochzeit gefeiert, mitten in Jerusalem. Und dann trafen sich 50 philippinische Frauen. Und sie schmückten den Saal, um dort Gottesdienst zu feiern. Das war für mich bewegend, dass Gott in unseren Tagen seinen Namen weltweit bekannt macht. Und dazu gebraucht er einfache Menschen, so wie du und mich. Missionare sind keine Superhelden. Sie sind Menschen, die Ängste haben, die Mut brauchen, für die gebetet werden muss und die dann doch immer wieder erleben, dass Gott sie gebrauchen will, so wie er auch dich und mich gebrauchen möchte. Und wenn wir hier in Deutschland viele Flüchtlinge haben, die aus der islamischen Welt kommen, dann möchte ich Sie ermutigen, sagen Sie ihnen von Jesus. Ich denke an eine Frau, die mich vor kurzem anrief, eine ältere Frau, wie ich von der Stimme hörte, und sie sagte, ich bringe zwei syrischen Frauen Deutsch bei. Doch mein Ziel, warum sie Deutsch lernen, ist der, dass sie von Jesus hören. Und dass es im Himmel ein bisschen bunter ist und dass wir nicht so alleine sind. Was für eine Motivation. Und sie fragte mich, kann ich diesen syrischen Frauen ein neues Testament schenken? Und ich sagte, na klar. Ich habe am Ausgang ein Lukas-Evangelium in syrisch und deutscher Sprache ausgelegt. Wenn Sie sich das mitnehmen möchten, nehmen Sie es mit. Und vielleicht gibt Ihnen Gott die Gelegenheit, dieses Lukas-Evangelium einem Menschen zu schenken, der gerade Deutsch lernt, der aus der arabischen Welt kommt. Vielleicht erleben Sie das, was ein Ehepaar erlebte, wo ein Missionsleiter uns von berichtete bei der DMG. Er kam zu Besuch und dieses Ehepaar war auf dem Weg zu einem Einsatz im Norden des Irak, um dort neue Testamente zu verteilen. Und sie machen unterwegs Halt, um Wasser zu kaufen vor einem Geschäft. Und vor diesem Geschäft steht ein Mann mit einem langen Bart, eher so wie ein Taliban-Anhänger. Und die Frau hat den Eindruck, sie soll diesem Mann ein neues Testament geben. Und sie sagt es ihrem Mann und ihr Mann sagt, lass das bloß bleiben, der kann uns Schwierigkeiten bereiten und unser ganzer geplanter Einsatz fällt ins Wasser. Und sie steigen ein und fahren weiter. Und dann sagt seine Frau, als sie so am Fahren sind, wenn Jesus eines Tages mich fragen wird, wenn ich vor ihm stehe, warum ich diesem Mann kein neues Testament gegeben habe, dann werde ich ihm sagen, Richard, so hieß ihr Mann, Richard wollte es nicht. Na, das hat den Ehemann dann doch ein bisschen gepikst und ihm zur Umkehr veranlasst. Und sie fahren zurück zu diesem Laden und dieser Mann steht immer noch davor. Und dann sagt dieser, und dann überreichen sie ihm das Neue Testament und dann sagt dieser Mann, vor wenigen Wochen ist mir Jesus Christus erschienen. Ich bin ein Nachfolger von Jesus jetzt. Und heute Morgen hat Jesus hier mir gesprochen, geh in diese Stadt. Ich bin selber fremd hier. Und dort werden zwei meiner Boten kommen und die werden dir mein Wort geben. Und er sagte, dann kamt ihr und seid wieder gegangen. Und ich dachte mir, ich hätte mir alles nur eingebildet. Das ist das, was Gott in unserer Zeit gerade in der islamischen Welt tut. Ich könnte Ihnen viele Geschichten erzählen. Auch unser türkischer Pastor hat so eine Jesus-Begegnung gehabt, wie der Paulus und der Hananias. Gott redet. Und wir haben sein Wort bekommen. Und vielleicht bist du es oder vielleicht bin ich es, der in der nächsten Woche die Gelegenheit haben, einem Menschen etwas weiterzugeben, ein Wort der Ermutigung. In Spanien oder in Nizza, wo viele Muslime leben, die vielleicht nur darauf warten, dass Jesus ihnen begegnet. Amen.